wie wieder in unserer Funkzentrale, direkt vor euch am Mikrofon der Pets. Und heute neben mir sitzt, wie immer natürlich, der Howie.
Ja, servus.
Und hier haben wir einen ganz speziellen Gast, der sonst bei uns in der Garage mitsitzt. Es ist der Jay, auch Mom genannt.
Moin, moin.
Ja, wunderbar.
Ja, Press, jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier unseren Standard bringen am Anfang, ne? Ja, servus.
Moin, moin.
Und hallo allerseits.
So sieht's aus, genau.
Hier sind wir mit unserem Podcast Nummer 4 und heute haben wir ja eine ganz besondere Überraschung für euch. Das haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Wir werden heute nach Bremerhaven schalten, in Anführungsstrichen, ne? denn das haben wir schon aufgenommen, als wir beim Fischereihafenrennen waren. Das kommt gleich im Anschluss und dann werden wir heute über ein Thema sprechen, was natürlich auch zu Bremerhaven und solchen Events passt, nämlich...
Ja, Motorradtouren generell zu irgendwelchen speziellen Events, Events an sich und das Ganze drumherum, was macht diese Events so speziell, warum möchte man da mit Motorrad hinfahren und ja, ich denke mal, da werden uns da gleich bestimmt gute Ideen nochmal einfallen.
Alles klar, also als allererstes geht es heute um Bremerhaven, um das Fischereihafenrennen, wir waren ja da. Und ja, bevor wir jetzt gleich mal reinschalten in unseren da aufgenommenen Podcast, ganz kurz ein paar Worte dazu. Also ich fand es echt super genial, da zu sein. Ich war das erste Mal da und was mir besonders gefallen hat, ist die Atmosphäre hinsichtlich dieser ganzen Amateure, die da fahren. Also
ja, genau.
Ihr dürft euch das nicht vorstellen wie so ein MotoGP-Rennen oder sowas, sondern man steht hinter Strohballen direkt an der Strecke und es fahren halt alte Klassik-Boxer, alte Klassik-Gespanne, sicherlich auch aktuellere Bikes und so weiter, aber alles auf Amateurniveau.
Ja, ich fand das auch unglaublich stark, weil jeder, also es gab ja verschiedene Rennklassen, ja, da muss man sich erstmal so vorstellen, dass die Leute dort mit ihren Privatmaschinen, die natürlich technisch, in technischer Hinsicht sind die super hochgezüchtet. Es gibt auch ein wirklich großartiges Fahrerlager, da kann man rumlaufen, kann man sich das alles anschauen. Also ich kenne das Event schon länger, ich bin schon vor ein paar Jahren da einmal hingefahren, aber zum ersten Mal war ich da mit dem Zelt da, mit Motorrad, mit Zelt, mit Grill und Kumpels und jawohl, und es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, wirklich beides zu verknüpfen, also tatsächlich ein großes Ziel zu haben, Motorrad-Event und Zelten und Grillen und das Wetter hat auch super gestimmt, oder?
Ganz genau und eine Sache noch ganz kurz, bevor wir jetzt reinschalten, was ich noch loswerden möchte. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht drumherum. Und es ist jedes Jahr nicht ganz klar, ob das Fischereihafenrennen stattfindet. Das heißt, man weiß immer nicht, ist es nächstes Jahr wieder oder nicht. Das hängt immer vom Support ab, von den Leuten, die da sind und wie der Vorverkauf läuft und so weiter. Das sind viele Unkosten und es ist immer noch privat organisiert. Das heißt, Leute, wir wollen an dieser Stelle wirklich ganz uneigennützig ein bisschen Werbung machen. Nächstes Jahr, falls in Terminplan passt, an dieser Stelle übrigens nochmal, das fällt mir auch gerade einen wunderbaren Gruß an die Jungs, die wir dort kennengelernt haben.
Genau, an Dömmes, die Jungs, Gludi und
Knöchle, die ganze Truppe. Sven und wer alles dabei
war. Manuel, genau. Ja, schönen Gruß und
wir hoffen uns, dass wir uns bald mal wiedersehen, ne?
Auf jeden Fall. Nee, also wirklich, dieser Pfingsttermin, das ist ja ein festes Event, findet, wie gesagt, eigentlich immer in diesem Zeitraum statt. Und ja, das Problem ist natürlich, das hat Malte auch gerade schon so gesagt, die Leute brauchen wirklich den Support und vor allem auch die Behörden, die spielen da auch manchmal nicht mit und deswegen ist so, je mehr Fanbase da ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wirklich dieses letzte große Straßenrennen wirklich, was innerhalb eines Stadtgebietes noch so zu sehen ist, auch turnusgemäß stattfindet.
Alles klar, und jetzt schalten wir rein in unseren aufgenommenen Podcast direkt an der Rennstrecke. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und dann hören wir uns hier wieder.
Jawohl!
Ja, servus!
Moin moin!
Und hallo allerseits!
Ja, liebe Motorrad-Rennsport-Freunde, wir befinden uns nämlich mit unserem Blog live vor Ort. Wir haben gedacht, hey, packen wir das Motorrad, nehmen wir das Zelt mit und fahren wir nach Bremerhaven.
Ganz genau, wir sind in Bremerhaven beim legendären Fischereihafenrennen und ja, ihr hört, es ist tierisch laut hier.
Ah, die Mopeds, die donnern auch wirklich direkt vor unserer Nase. Ihr müsstet das eigentlich mal sehen. Ah, Moment, wir machen ja auch ein kleines Bertorial, ne?
Ganz genau. Ja. Unter video.bersontour.de.
Ganz genau.
Da guckt ihr mal.
Ja, ich würde sagen, es macht irrsinnig Spaß, irgendwie sich die ganzen Motorräder mal so anzuschauen.
Vor allem das Fahrerlager, das fand ich eben gerade ziemlich spannend. Ne? Wir sind da eben gerade durchgeschlendert.
Genau, eben schön durchs Fahrerlager geschlendert. Du kannst hier überall halt direkt reingucken, kannst schauen, wie sie schrauben. Du kannst den Mechanikern über die Finger schauen. Und das Schöne ist ja, hier sind eben nicht nur diese neuen Hightech-Karren, sondern vor allem viele klassische Motorräder. Macht richtig Spaß, da zu schauen.
Ja, also mir gefallen vor allem die alten BMW-Maschinen, aber auch Benelli, BSA, also wirklich Rennklassiker der 50er, der 60er Jahre. Eben gerade, da war nämlich ein super tolles Beiwagenrennen. Da sind die Jungs wirklich mit ihren flach wie Flunder gebauten Wahnsinnsmotorrädern hier durch jede Kurve gejagt. Ne?
Ganz genau, ein Riesenhighlight, muss man mal gesehen haben. Wir haben recherchiert, seit 1952 gibt es schon dieses Fischereihafenrennen und mit kurzer Unterbrechung, 10 Jahre glaube ich, in den 90ern, gibt es das nun zum 60. Mal. Und die Atmosphäre ist echt atemberaubend, weil man ist unglaublich nah dran an der Strecke. Und alle sind eigentlich ziemlich gut drauf hier, ziemlich friedlich.
Ja, super, wir haben super nette Leute. Nochmal an dieser Stelle grüßen, lieben Gruß an Dömmes und seine Jungs aus den Franken.
Genau.
Saugeile Burschen, die haben wir kennengelernt, sind unsere Zeltnachbarn. Aber das ganze Event, alle Leute sind begeistert, haben gute Laune, freuen sich. Wir haben wirklich richtig Schwein gehabt mit dem Wetter. Ne? Also wenn ich mir überlege, die Wetterkarte noch vor 3 Tagen.
Ja, wir haben ein paar Schauer haben wir mitgenommen, aber
das sah aus, easy. Das sah echt aus, als ob hier der Wintereinbruch wieder bevorsteht. Aber wir hatten wirklich Glück, bis auf ein paar Regenschauer in der Nacht.
Ja, ich versuche euch mal kurz zu beschreiben, wo wir hier genau sind gerade. Wir sind genau auf der Start- und Ziellinie. Das heißt, hier machen die ganzen Motorräder auch richtig Kapelle. Wir haben uns eben Pilzbier geholt. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich der Originalfischereihafen hier. Und die Motorräder...
Ja, werktags werden ja auch die Aale und die Sprotten werden hier über die Theke gereicht.
Und hier rasen die Motorräder mit Fullspeed zwischen den Gebäuden auf normalen Straßen. Gestern oder vorgestern sind wir mit dem Motorrad noch selber hier lang gefahren oder zu Fuß über die Strecke gelaufen. Jetzt ist hier echt Halligalli hoch 10.
Wahnsinn, ey, wie die hier lang donnern. Also ihr müsst euch vorstellen, wir stehen hier vielleicht gefühlt 3 Meter entfernt. Und man kann wirklich live auf die Motoren schauen.
Streckenbegrenzung.
Es ist phänomenal.
Streckenbegrenzung sind Strohballen. Ne? Sieht einfach auch spektakulär aus hier.
Das ist echt einmalig. Ich glaube, bis auf die Tourist Trophy. Die übrigens ja auch jetzt auf der Isle of Man stattfindet, im selben Zeitraum.
Es ist ein bisschen die norddeutsche Isle of Man hier, kann man sagen.
Ja, genau.
Ah ja, da kommt schon der nächste Aufruf. Liebe Leute, Bress, würdest du das hier empfehlen? Kann man hier gut hinfahren?
Ja, also wir sind, wir sind aus Bremen. Wir sind aus Bremen ja relativ schnell hier da gewesen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist tatsächlich die Ausschilderung. Das war ein bisschen mau.
Da könnt ihr auf jeden Fall dran arbeiten, das muss man sagen. Genauso auch hier die Infrastruktur hier vor Ort. Also manchmal muss man ganz schöne Umwege in Kauf nehmen, um zu einem bestimmten Streckenabschnitt zu kommen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen optimieren. Ja. Ansonsten muss man sagen, hier 10 Euro Camping.
10 Euro Camping ist genial.
Also
wobei,
das ist genial.
Da mussten wir extra mal ins Fahrerlager laufen, weil der Sanitärbereich auf dem Campingplatz beschränkt sich auf ein paar dicke Toiletten.
Und da weiß man ja nach 3 Tagen, da sind die mehr so
Nein,
suboptimal.
Nicht draufgehen, auf gar keinen Fall.
Alles klar. Wir senden hier schöne Grüße an alle Bergkast-Hörer da draußen. Richtig. Und gehen mal zurück in die Bärenzentrale.
Ja, ab zurück zur Zentrale. Tschüssi.
Ja, das waren wir von der Rennstrecke und
Oh Mann, ey, meine Ohren tun vielleicht weh. Scheiße.
Ja, von dem Bier, was ich gerade geöffnet hatte. Ja, und dann haben wir heute ja noch ein anderes Thema, was nicht ganz so groß ausfällt, einfach aufgrund der Zeit.
Lückenfüller, ne?
Aber einen guten Lückenfüller. Und zwar geht es, wir bleiben eigentlich genau beim Thema. Es geht um Events und damit meinen wir eben nicht Touren oder das Motorradfahren irgendwie in fremde Länder, wie wir das sonst gerne machen, sondern solche Events, wo man mit Motorrad hinfährt, Vor- und Nachteile. Und da haben wir den Jay heute hier. Freue mich sehr, dass du da bist. Jay, sag mal ganz kurz, warst du schon mal bei irgendeinem Event mit dem Motorrad?
Also das eine ist, dass ich mit dem Motorrad natürlich gerne irgendwo hinfahre, gerade wenn ich ein Ziel vor Augen habe, wo ich so, weiß nicht, auf ein Konzert, auf ein Festival oder sonst irgendwo hin, dann nehme ich das alles gerne mit, wenn man das jetzt als Event zählen kann. Jetzt für die Leute, die es nicht wissen, ich bin jetzt ein bisschen fester familiär eingebunden. Es ist immer schwierig zu organisieren, dass man irgendwie viele Kinder hat, die alle auch Aufmerksamkeit haben wollen.
Wie viele Kinder hast du nochmal?
Diverse.
Von denen du weißt.
Jedes Jahr ein Kind, bis er deutscher Meister wird, ne? Oder wie war's?
Ich sehe, du bist reimtechnisch wieder richtig vorne am Start.
Was war das denn? Naja, man sagt eigentlich jedes Jahr ein Kind, bis wir deutscher Meister sind, aber wir sind ja nicht zusammen. Noch nicht?
Kommt noch.
Okay. Naja, egal.
Genau, ich sehe deswegen das schon, dass man mit dem Motorrad das gut mitmachen kann. Dass man sagen kann, jetzt hier, ich habe ein Ziel, da will ich gerne hin, da kann ich irgendwie mein Zelt aufstellen, da kann ich irgendwas machen. Und diese ganzen dedizierten Motorrad-Events waren eher noch Sachen, da habe ich bis jetzt irgendwie einfach tatsächlich das Problem gehabt, das organisatorisch nicht voneinander zu kriegen. Ich habe hier mit den Jungs hier, mit dem Malte und dem Pets, die jetzt hier mich ja mit an den Start gebracht haben, natürlich Leute, die eigentlich mich da gerne mit hinholen wollen und noch nicht so richtig sozusagen an der Stelle freimachen können. Ich kann ja hier nochmal sagen, wahrscheinlich der Gatekeeper an der Stelle ist immer noch die Frau zu Hause, so wie das vielleicht bei diversen anderen Leuten auch ist.
Meinst du nicht, dass ihr es mithört?
Ich hoffe nicht darauf. Ich werde das ja merken.
Ja, Sarah, falls du das hörst, drück bitte Subscribe und abonniere unseren Podcast, denn der Jay wird bestimmt jetzt öfter hier mal zu hören sein.
Genau.
Mhm.
Nee, also da triffst du genau den richtigen Ton. Wir fahren ja häufiger jetzt, oder haben zumindest das Glück gehabt, jetzt häufiger ein paar Events mitzunehmen. Ich fand das unglaublich geil damals, als wir in Niedereschach gewesen sind. Mhm. Letztes Jahr wirklich tolles Event. Die Strecke dahin war auch, also der Schwarzwald war super, nur die A7, das war halt das bisschen das Ätzende, dass diese ganzen größeren Veranstaltungen, jetzt auch in Garmisch-Partenkirchen, die BMW-Days, das findet ja alles wirklich da irgendwo am Weißwurst-Äquator statt. Und wir hier im hohen Norden, wir verhungern so ein bisschen am langen Arm, ne? Das ist eigentlich schade.
Der Ausnahme Bremerhaven, ne?
Ja, gut, das ist natürlich was anderes, ja.
Okay, also.
Aber es gibt, glaube ich, in Schleswig-Holstein auch so ein GS-Event, habe ich letztens gelesen. In der Biker-Szene. Egal.
Das weiß ich jetzt gar nicht genau.
Aber egal.
Was mich halt so daran reizt an diesen Events, also vor allem das TourTech Travel Event letztes Jahr, ist, man trifft einfach fast immer sympathische, nette Leute, die gleiche Interessen haben, mit denen man sich gut versteht. Also es ist ein bisschen wie so ein Spartenrock-Festival, ne, wo man auf die gleiche oder selbe Musik steht. Bei dem TourTech-Event fand ich es besonders gut, weil da vor allem Leute waren, die einfach auf Abenteuerreisen stehen. Jetzt in Bremerhaven, da waren es halt wirklich alle möglichen. Wir waren mit Absicht nicht da im Ground Zero, da ganz vorne. Im Gravel Pit. Da waren, also da hast du wirklich alle paar Minuten so Burnouts gesehen und gehört. Und da war halt die ganze Nacht richtig Remi-Demi.
Ja,
da kriegst du auch kein Auge zu. Das ist halt wie auf dem Rockfestival, wenn du ganz vorne vor dem Festivalgebiet campen würdest.
Ja.
Aber das fasziniert mich sehr und ich finde die Stimmung auch großartig. Wir haben nicht nur viel Getränke zu uns genommen, sondern auch und gegrillt natürlich. Ihr wisst ja, wie leidenschaftlich wir grillen. Ich erinnere an den Podcast zum Thema Grillen. Mhm. Man hat auch einfach eine tolle Kumpelatmosphäre und das sind manchmal Kontakte, die bleiben. Ne?
Ja, und man kommt wirklich sehr schnell ins Gespräch. Also tatsächlich die Jungs, die dann neben uns dann mit ihren Motorrädern angekommen sind, die haben gedacht, hey, die sprechen wir mal an, den drücken wir gleich mal eine ganz kalte Dose Bier in die Hand und die waren erstmal total baff. Aber die haben uns sofort ins Herz geschlossen, es wurde sofort die Pfanne heiß gemacht, es gab Bratkartoffeln, es wurde gegrillt, also das war einfach genial.
Wir haben wieder neue Moves kennengelernt, was das Kochen angeht.
Also. Ja, also wir lernen echt jedes Mal neu dazu. Und ich muss sagen, also eine Pfanne mit am Koffer hinhängen zu haben.
Eine Gusspfanne.
Das ist eine richtig schwere Gusspfanne. Das ist schon wirklich the state of the art. Also,
ja, und die hat auch einen echt geilen Grill dabei, der also sowas von unpraktisch war, aber sowas von cool aussah und ein Highlight war. Man macht halt viel Quatsch. Es ist halt irgendwie schon was anderes. Man macht viel Unsinn. Die haben um uns herum alle ihre Hinterreifen eingegraben und so. Das sind Sachen, die würdest du auf dem Zeltplatz auf Tour natürlich nie machen, so ein Unsinn. Da siehst du auch zu, dass du halbwegs morgens wieder
fit
bist zum Fahren.
Genau.
Wenn du nicht Jay heißt oder Press heißt.
Oder Hobby.
Okay, darauf gehen wir jetzt nicht näher ein. Jay, ich habe noch mal eine Frage. Du warst ja durchaus auch schon auf anderen Events mit Moped, mit Zelten und so weiter. Würdest du das empfehlen, so zum Beispiel zu einem richtigen Rockfestival zu fahren?
Auf jeden Fall. Es macht ja schon Spaß, wenn man sagt, der Weg ist auch das Ziel. Ich fahre auf einmal nicht mehr nur zu einem Festival hin, um mir die Musik anzuhören. Ich fahre auf einmal nicht mehr nur irgendwo hin, um da die Verwandtschaft zu besuchen, sondern ich mache den Weg selber auch mit zum Ziel. Es ist ja auch... Als guter Deutscher will man ja auch immer effizient sein, ja, man muss seine Zeit nutzen und in dem Moment, wo ich dann den Weg selber zu dem Event auch mitmache, dann habe ich natürlich die, die Zeit erstmal schöner genutzt, ja. Ich fahre ja irgendwie nicht nur Motorrad als reines Nutzding, wo ich sage, ich will jetzt irgendwie von A nach B kommen, sondern ich fahre explizit Motorrad, weil ich das fahren mag, weil ich dadurch die Landschaft sehe, weil ich dadurch rauskomme, weil ich das Visier hochklappen und mal durchatmen kann. Das sind die Sachen, die ja dann auch mit dazugehören. Und in dem Moment nehme ich dann auch teilweise Abstriche in Kauf. Ich sage jetzt hier Festival, letzter Tag, da wird halt erstmal irgendwie ein bisschen weniger getrunken, damit ich am nächsten Tag auf dem Motorrad auch wieder vernünftig nach Hause komme. Hm. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen anders, wenn man mit 6 Leuten im Bus sitzt. Da kann dann einer das kurze Streichholz ziehen, das ist dann der Genatzte und der Rest macht fröhlich weiter. Das funktioniert alles nicht mehr, aber das ist es alles wert. So, ja.
Und es gibt, glaube ich, noch einen Riesenvorteil. Ich war ja auch schon im Festival mit Motorrad letztes Jahr und man kommt vor allem schneller weg und manchmal überhaupt kommt man weg. Ne? Also gerade wenn das so geregnet hat und verschlammt ist und sich die Autos festfahren, alle auf Trecker warten, dass sie da rausge...
Schäsel lässt grüßen.
Ne? Ja, Schäsel lässt grüßen. Hurricane Festival. Dann hat man schön erstmal seine Enduro-Fertigkeiten und auch die Enduro-Reifen und überhaupt ein einspuriges Fahrgerät, mit dem man wunderbar an allen vorbeikurven kann. Die ganzen Wohnwagen hängen da alle fest. Und überhaupt, man muss nicht Schlange stehen. Man mogelt sich da so ein bisschen schön durch und so und ist dann auch ruckzuck. Genauso wie auch übrigens, das hatte ich letztes Jahr, dass ich nachträglich gekommen bin und meine Kumpels also dann zum Zaun gegangen sind und mich gerade noch so reinwinken konnten und so, weil ich allen Securities sagen konnte, ja, ich bin ja nur mit dem Moped, ich stelle mich da noch so zwischen und so, das passt alles.
Ja,
das ist ein
großer Vorteil tatsächlich, ja.
Ja, also es hat auch richtig funktionale, also richtig praktische Vorteile, mit dem Moped zu solchen Events zu fahren.
Ja, genau. Also abschließend will ich auf jeden Fall noch sagen, es gibt ja nicht nur die großen Motorrad-Events, sondern vielleicht habt ihr es ja in der Lokalpresse mitbekommen, jetzt Mitte Juni war in Celle das große Welt-Vespa-Treffen, die World Vespa Days haben dort
stattgefunden. Ja, und der Press war dabei.
Genau, und ich bin mit meinem alten Knatter-Moped, mit meinem Zweitakter Vespa-Fahrzeug. Es ist zwar eine Vespa, aber es ist auch eine GS, muss ich dazu sagen. Und
das ist jetzt aber verwirrend.
Das ist sehr verwirrend. Ja, es ist eine Grande Sport. Es ist keine Geländestraßenmaschine, sondern eine Grande Sport. Haben sich die Italiener gedacht, nennen sie das Fahrzeug so. Ich glaube, ja, es war ein unglaublich tolles Event. Ich war tatsächlich aber nur für einen Tag dort. Ich bin morgens ganz früh in Bremen losgefahren, so 6.50 Uhr, glaube ich, ging es los. Und dann war ich ganz gemütlich kurz vor 10 in Celle, weil dort hat dann der ganz große Corso dann stattgefunden. Und es haben laut Polizeiangaben über 7000 Vespa-Fahrer daran teilgenommen, unter anderem ich.
Vespisti, sagt man, glaube ich.
Ja, das stimmt, Vespisti. Und das Spannende war tatsächlich, diese ganze Strecke wurde von der Polizei abgesperrt. Man konnte die Landstraße ganz in der vollen Breite nutzen. Und ich habe mich mal so nach links und nach rechts umgeschaut. Und ich war tatsächlich, glaube ich, der Einzige, der wirklich mit einem BMW-Klapphelm dort war. Alle hatten irgendwelche solche kleinen Nussschalen oder sonst was auf dem Kopf. Aber ich habe gedacht, für die lange Tour, oh, ja gut, ne, da sind sie einmal hin und zurück. So in der Summe 300 Kilometer. Ne?
Aber da muss ich mal kurz nachfragen. Ja. Hat denn irgendwer was dazu gesagt?
Nö, also nee, nicht wirklich. Also die haben mich schon ein bisschen komisch angeguckt, dass ich da einen Helm, so einen großen Klapphelm hatte, aber es gab auch andere, die mit einem Klapphelm waren. Erst als ich das BMW-Emblem gesehen habe, haben die geguckt, so, oh, aus von welcher Truppe kommst du denn? Dann meinte ich, ja, ich bin einfach hier multifunktional. Und dann war das
Bärs on Tour.
Bärs on Tour, ja, genau. Also mit Bärs on Tour habe ich natürlich auch das ganze Gelände voll getaggt mit unseren Aufklebern. Und war natürlich auch mit dem Shirt auch entsprechend unterwegs.
Aber das ist halt auch was mir irgendwie an der Motorrad-Community insgesamt auch gut gefällt. Also jetzt halt, die Vespa-Community hört sich ja im Endeffekt genauso an, dass halt keiner irgendwie dumme Sprüche macht. Alle sind immer noch dabei. Ja? Jeder fährt was anderes, jeder macht was anderes. Es ist auch beim Motorradfahrern so, dann kommen da Leute mit ihren voll verkleideten Maschinen, da kommen andere an mit ihren Choppern oder sowas. Aber am Ende ist man immer noch auf zwei Rädern unterwegs und man weiß irgendwie, alle gehören dazu und alle sind schon irgendwie cool. Alle passen sich damit rein, alle finden das irgendwie nett, dass man so ein Hobby sich teilt und keiner stellt sich dann an und macht den Gatekeeper auf, ja, aber ich habe hier die einzig wahre Lösung. Und das ist was mir an diesem ganzen Hobby irgendwie schon auch wichtig und sehr gut gefällt. Ja? Mhm. Es gibt keinen, der den Finger nicht raushält und nicht grüßt, weil da ein Motorrad einem entgegenkommt, was einem nicht passt. Sondern es ist immer noch, dass alle da mitmachen. Ne?
Ja, sehe ich ganz genauso. Bis auf BMW-Fahrer. Nein, Quatsch. Nee, also ich hab tatsächlich bei den Vespa-Fahrern jetzt, wo wir dort, wo ich dort in Celle war, in Vespa-Dorf, das war unglaublich cool. Ihr müsst euch mal vorstellen, da waren Teilnehmer aus, ich glaube, insgesamt fast 100, 130 Ländern dort, ja, das war schon extrem. Also da waren welche aus Amerika da, aus ganz Europa, Portugal, Spanien, ganz viele Italiener dort. Und jeder hatte irgendwie the same language, so, ne? Man hat sich gegrüßt, es war eine wirklich ausgelassene Stimmung, die Leute waren gut drauf, die waren verkleidet, es gab verschiedene Vorführungen dort. Also es hat mich unglaublich geflasht. Und das nächste Welt-Vespa-Forum findet in Belfast statt. Das ist natürlich schon eine Ecke weg, aber ich bin unglaublich happy, dass ich zumindest für einen Tag nach Celle gefahren bin und so ein bisschen dieses ganze Rennevent, das alles mal mitgenommen zu haben von diesem Vespa-Treffen.
So, ja, vielen Dank nochmal, Press, dass du diese Eindrücke mit uns geteilt hast. Hier meine Vespa war leider noch nicht fertig.
Ja, die wartet noch, ne? Auf ihre große Aktion.
Vielleicht ja in Belfast dann nächstes Jahr. Jetzt sind wir schon wieder am Ende unseres Bearcasts angekommen und wir enden mit unserer Serie, kann man sagen, unserem immer wiederkehrenden Tippregister, welches sich nennt Ich packe in meinen Alu-Koffer. Und da, wer jetzt das erste Mal zuhört, da nennen wir immer jeder einen Teil, was wir auf jeden Fall immer mitnehmen, was wir auf jeden Fall in unseren Alu-Koffer packen, weil es für uns auf Touren unersetzbar geworden ist, aus verschiedensten Gründen, die wir dann immer gerne darlegen. Und möchte einer von euch anfangen heute, oder?
Ja, ich würde sonst, ich habe das ja, irgendwie, also ich finde, mittlerweile habe ich wirklich, komme ich auf Tour überhaupt nicht mehr ohne aus, und zwar ist es meine Powerbank, die habe ich wirklich damals sehr clever gekauft, so wie ich finde, da hat mir, Kumpel Leon hat mir da ganz gut mich beraten damals, haben wir mal drüber geschnackt gehabt und dann habe ich eine Powerbank gekauft, so ein hannoveranisches Unternehmen, glaube ich, jedenfalls, und die funktioniert wirklich sehr gut, wenn man die voll auflädt, das ist das Tolle, ich habe die meistens auf dem Zeltplatz dort mit einem Schnelllader-Akku dort, irgendwo bei den Rasiererplätzen dort, wo einfach eine freie Steckdose ist, einfach mal stecken gehabt, hat sich den ganzen Vormittag vollgeladen und man kann wirklich das Handy vollkommen aufladen, die Funke von unseren Helmen, beziehungsweise auch die GoPro-Akkus, also ohne Akku, ohne Powerbank geht's nicht mehr, für mich zumindest.
Okay, jetzt komme ich, ich habe dieses Mal etwas, was gar nicht so funktional ist. Trotzdem nehme ich es immer mit und bin jetzt gerade auch schon wieder am Überlegen, wenn wir wegfahren, was ich da ergänzen muss. Und zwar sind das Flaggenaufkleber. Ah. Das ist ein kleiner Fetisch. Also ich habe mir vorgenommen, alles wegzulassen, was ich nicht brauche. Allein schon, weil meine ganze Kameraausrüstung so unglaublich groß geworden ist. Aber die Flaggenaufkleber habe ich dabei, weil ich es toll finde, wenn man in ein neues Land fährt, die entsprechende Flagge auf den Alu-Koffer drauf zu kleben, um dann ja immer vor Augen zu haben, wo war ich schon überall. Und ja, das ist so ein bisschen wie so ein Panini-Album. Inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viel.
Das ist ein Panini-Album
eigentlich. Im Prinzip, ja. Ich weiß gar nicht, ich habe neulich mal gezählt, ich glaube, es sind nicht alle Länder, in denen ich mit dem Motorrad war, sondern erst, seitdem ich diese Alu-Koffer habe, also wo ich mit diesen Alu-Koffern war. Und das sind aber schon über 24, habe ich gezählt, inklusive Deutschland. Und da kommen hoffentlich demnächst wieder ein paar dazu.
Das ist schon ganz schön beachtlich, ne?
Ja, okay, bisher alles noch so im Bereich Europa. Ja. Aber mal sehen, was die Zukunft so bringt. Mhm. Und ich weiß, dass die anderen Bears on Tour das auch machen. Und ich weiß, dass euch das auch Spaß macht. So, Punkt. Ist nichts wirklich, was man braucht auf Tour, aber es macht mir großen Spaß.
So, jetzt bin ich dran. Ich packe meinen Alu-Koffer. Ich fange jetzt diesen Satz wirklich so an. Ich packe meinen Alu-Koffer.
Ich muss jetzt erstmal wiederholen, was wir gesagt
haben. Ja, genau.
Und zwar im Wortlaut, mit Erklärung.
Mir wurde gesagt, der Podcast soll nicht mehr so lange dauern. Ich spare mir das jetzt. Ich packe meinen Alu-Koffer und packe ein, es geht ja um funktionale Sachen, Funktionsunterwäsche aus Merino-Wolle.
Oho! Ah.
Ich weiß nicht, ob das schon mal erwähnt wurde hier auf diesem Podcast.
Der Mann hat savoir-vivre.
Ich hatte die erste größere Tour und hatte dann irgendwie meine so Jogging.
Ah, ich erinnere mich. Gute Geschichte.
Jogging-Funktionsunterwäsche, halt so eine so eine Plastik, was man halt zum Joggen so anzieht, so, ja. Und das große Problem an diesem Zeug ist einfach. Ist schön, dass ihr euch so freut.
Ich erinnere mich dran, wie du den Helm abgenommen hast und die Jacke ausgezogen hast und nur so meintest so, Leute, das geht gar nicht.
Es geht auch einfach gar nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, also gefühlt diese Sportartikelhersteller glauben wahrscheinlich, also das ist ja auch so, ja, die Leute gehen irgendwie 20 Minuten joggen, dann schmeißen sie das alles in die Waschmaschine und dann geht das da irgendwie 5-mal durch und dann kannst du es auch wegschmeißen, die Dinger oder so. Aber das ist halt auf Natur irgendwie nicht realistisch. Du sitzt den ganzen Tag auf diesem Bock, ja, und schwitzt in der Sonne, da dir die Klotten voll. Und das in einem Maß, was ja auch nicht immer kontrollierbar ist. Ich meine, ich habe noch eine Luftgekühlte, so, ja, das wärmt von unten noch gut nach. Und das wird einfach...
Lustgekühlt.
Du kommst auch aus den dicken Klamotten nicht raus. So, ja? Es ist irgendwie die... nicht alter, es ist alternativlos einfach. Du brauchst die Motorradklamotten, es ist alles irgendwie viel, alles heiß, alles dicke. Und am Ende kommst du da an und hast halt Klamotten an, die halt, wenn du diese Plastikgeschichten anhast, stinken wie ein Lama aus dem Arsch. Und das will niemand haben.
Also dein Zelt, also wenn ich mal so kurz einwerfen darf, ich habe immer gedacht, das wäre so ein THC-ABC-Luftschutzzelt.
Diese Tour geht wahrscheinlich allein schon deswegen in die Annalen dieser Gruppe hier ein. Deswegen. Aber, Merino ist magisch, um da quasi den Bogen zu spannen. Merino-Wolle, und jetzt kommt sozusagen der kleine Exkurs hier, hat die Eigenschaft, selber antibakteriell zu sein, das wissen jetzt vielleicht nicht alle, jetzt kommt noch die kleine Informationsstunde am Abend. Es ist ja nicht selber der Schweiß, der stinkt, sondern es ist ja das Problem, dass das Ding halt irgendwie zersetzt wird von Bakterien und das, was die dann irgendwie dann dir noch in die Kleidung reinscheißen dabei, das ist das, was dann diesen ganzen Geruch abgibt und das will keiner haben. Und diese antibakterielle Wirkung der Merino-Wolle führt tatsächlich dazu, dass man auf völlig magische Weise auf einmal diese vollgeschwitzte Unterwäsche hat, die einfach nicht riecht. Die auch nicht anfängt. Das heißt, man kann da eine Woche lang auf Tour fahren. Also es ist ja, die beste Lösung ist immer, das Zeug zu waschen. Ja, es ist schön, wenn man irgendwo einen Campingplatz hat, wo man am besten eine Dusche hat und das alles da gleich noch einmal mit durchdringt. Das
ist aber eher die wenigen, wo wir sind.
So, aber das ist halt nicht immer realistisch. Nackt. Ja, wenn du dann irgendwo an so einem See anhältst, weil es da wunderschön ist, dann willst du jetzt auch nicht weiterfahren dahin, wo eine Dusche ist oder eine Waschmaschine, einfach nur wegen der blöden Unterwäsche. Dann willst du da bleiben, wo es schön ist. Und das ist da irgendwie echt ein Killer-Argument für diese Art Unterwäsche. Man bezahlt mal irgendwie, weiß nicht, 5 Euro mehr. Ist gar nicht so teuer, wenn man da mal nachguckt. Und dafür hat man einen echten Mehrwert. Man ist ja an der Stelle unabhängig und kann einfach sagen, so, es ist jetzt vielleicht nicht das Allernetteste, aber ich hänge jetzt einfach zum Trocknen auf. Und da kann ich morgen immer noch reingehen, ohne selber irgendwie angewidert die Fresse zu verziehen. Und das ist für mich ein echter Zugewinner an Lebensqualität für so eine Motorrad.
Ja, und die Tourkollegen danken es auch unglaublich an dieser Stelle. Danke, Merino. Danke dafür.
So, liebe Leute, und das war's auch schon wieder mit unserem Podcast für den, ja, eigentlich noch Juni. Wir sind ein bisschen spät dran dieses Mal. Nächstes Mal versprochen kommt er früher. Das war Podcast Nummer 4. Der Jay, der Press und ich sagen danke fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Und ja, beenden wie immer mit dem Wunsch.
Ja, bleibt sauber, Leute.
Genau, bleibt sauber.
Bleibt sauber.